Also ich kann Ihnen lediglich sagen, dass der deutsche Anteil am bilateralen Teil der 3 Milliarden Euro, der gesamten 3 Milliarden, 427.507.848,51 Euro beträgt. Ich kann es Ihnen nicht runterbrechen auf die bereits ausgezahlten 800 Millionen Euro.
Warum nicht? Können Sie es nachreichen?
Gut. Ich finde, Sie rechnen mal. Das ist ja wie ein Schuldreisatz.
Sechste Klasse, oder?
Naja, ich musste dafür mindestens in die achte kommen, glaube ich, aber...
Ich schaff's.
Bin ich sicher.
Also, Spaß beiseite, weil das sind ernste Themen hier.
Wochenmittag wünsche ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Ich begrüße, Entschuldigung, die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Und ich begrüße Regierungssprecher Steffen Seibert, der uns das Kabinett mitgebracht hat.
Ja, und ich begrüße Sie auch. Guten Tag. Der erste Tagesordnungspunkt, über den ich Ihnen kurz berichten möchte, ist der Bericht der Bundesregierung über die Auswirkungen des Mediationsgesetzes. Diesen Bericht hat das Kabinett heute beschlossen. Vorgelegt war er vom Bundesminister der Justiz. Mancher wird sich erinnern, 5 Jahre ist es her, im Sommer 2012 ist ein Mediationsgesetz in Kraft getreten, mit dem man diese Form der außergerichtlichen Streitbeilegung stärken wollte, mit der man sie auf eine gesetzliche Grundlage stellen wollte. Mediation ist eine wichtige Form der Konfliktbeilegung und dieser heute beschlossene Bericht enthält nun flächendeckend empirisch eine Untersuchung darüber, wie das Mittel der Mediation genutzt wird. Und auf dieser Basis hat die Bundesregierung analysiert, ob beispielsweise weitere gesetzgeberische Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung von Mediatoren notwendig sind. Der zweite Tagesordnungspunkt, über den ich Ihnen berichten möchte, ist die Bewerbung der Bundesregierung um die Ausrichtung des Internet Governance Forums IGF 2019 in Deutschland. Die Regierung, das Kabinett hat Eckpunkte zu dieser Bewerbung verabschiedet. Dieses Internet Governance Forum ist eine offene Diskussionsplattform, eine jährliche Veranstaltung mit mehreren tausend Teilnehmern, auf der gewissermaßen die Spielregeln des Internets diskutiert werden. Und es dient dazu, den Dialog zu fördern zu zentralen Fragen des Internets zwischen allen relevanten gesellschaftlichen Gruppen. Im letzten Jahr tagte man in Mexiko, in diesem Jahr im Dezember in Genf. Und Deutschland, wie gesagt, wird sich bewerben für das IGF 2019 in Deutschland. Das war's schon.
Dann Herr Schäfer, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich würde gerne zu Ihnen sprechen im Fall Peter Steudner. Es war notwendig, dass die türkische Regierung die Empörung und das Unverständnis der Bundesregierung und die damit verbundenen glasklaren Erwartungen und Ansagen zum Fall Peter Steudner ohne Umwege sofort und unmissverständlich erhält. Und das diesmal auch ganz ohne diplomatische Floskeln. Deshalb wurde heute Morgen auf Weisung von Außenminister Gabriel der türkische Botschafter zu einem Gespräch in das Auswärtige Amt zitiert. Dieses Gespräch hat soeben im Auswärtigen Amt stattgefunden und ist nach vor gut ein und einer Viertelstunde zu Ende gegangen. Dem türkischen Botschafter wurde klipp und klar gesagt, dass die Verhaftung von Peter Steudner und anderen Menschenrechtsaktivisten weder nachvollziehbar noch akzeptabel ist und schon gar nicht vermittelbar. Die Bundesregierung fordert die unverzügliche Freilassung von Peter Steudner und sofortigen ungehinderten konsularischen Zugang. Der Vertreter der türkischen Regierung hat zugesagt, diese Botschaft an die türkische Regierung unverzüglich zu übermitteln. Er weiß auch nun, genauso wie die Regierung in Ankara, dass es uns ernst ist und diese Angelegenheiten nicht auf die lange Bank geschoben werden könnten, sondern höchst dringlich sind. Vorwürfe über Verbindungen zu terroristischen Organisationen sind offensichtlich an den Haaren herbeigezogen. Es sei denn, man wollte Amnesty International und andere Menschenrechtsorganisationen als terroristisch qualifizieren. Das ist abwegig. Genauso wenig ist es verständlich, Journalisten in die Ecke von Terroristen zu stellen, wie das offenbar auf politische Anordnung aus der türkischen Regierung, von der türkischen Justiz, auch in den Fällen von Deniz Yücel und Mesale Tolu getan wird. Außenminister Gabriel hat entschieden, seinen Urlaub zu unterbrechen und nach Berlin zurückzukehren. Er wird morgen früh im Auswärtigen Amt sein, um zu beraten, was jetzt angesichts der dramatischen Verschärfung des türkischen Vorgehens zu tun ist und welche Maßnahmen jetzt zu treffen sind. Ich gehe davon aus, dass Herr Gabriel sich dann morgen im Laufe des Tages auch dazu öffentlich äußern wird. Vielen Dank.
Ja, lassen Sie mich für die Bundeskanzlerin, die sich ja gestern auch schon zu diesem Thema sehr klar geäußert hat, noch hinzufügen, das ist eine ernste und auch eine traurige Situation im deutsch-türkischen Verhältnis. Die Bundesregierung insgesamt, die Bundeskanzlerin persönlich, verurteilt die Inhaftierung unseres Landsmannes Peter Steutner scharf. Und in diese Verurteilung schließen wir ein, die Inhaftierung von 5 weiteren Menschenrechtlern, einem Schweden und 4 türkischen Staatsbürgern darunter, wie gerade schon erwähnt, der Vertreterin von Amnesty International. All diese Menschen haben an einem Seminar teilgenommen, an einer Veranstaltung, wie sie in einer Demokratie möglich sein muss, ja, wie sie eine Demokratie auch schmückt. Ihnen nun terroristische Umtriebe anzuhängen, ist völlig ungerechtfertigt. Das ist ein durchschaubarer Versuch, Andersdenkende zu diskreditieren und Andersdenkende zu kriminalisieren. Die Bundeskanzlerin hat sich gestern sehr klar dazu geäußert. Ich sage es noch einmal, wir erklären uns mit den Inhaftierten solidarisch. Wir fordern ihre Freilassung, die von Peter Steutner und dieser seiner Kollegen aus Schweden und der Türkei. Und zu diesem Thema ist die Bundeskanzlerin im stetigen Kontakt mit dem Außenminister. Alle Schritte, alle weiteren Maßnahmen werden miteinander abgesprochen.
Fragen dazu unter anderem von Herrn Mayer, bitte.
Ich habe eine Frage, die in diesem Zusammenhang steht. Und zwar gibt es ja vermehrt Forderungen, auch wieder zum Beispiel von Herrn Lambsdorff, was die Vorbeitrittshilfen an die Türkei angeht. Herr Seibert, Sie haben dazu vor einem Jahr gesagt, man muss sich das genau angucken, inwiefern diese Mittel in der Türkei ihre Wirkung entfalten konnten und können, wie sie es sollen. Mich würde interessieren, ob sich jetzt aufgrund dieser aktuellen Entwicklung eine neue Bewertung ergeben hat von Seiten der Bundesregierung, wie man mit diesen Beitrittshilfen an die Türkei umgeht.
Ja, diese sogenannten Vorbeitrittshilfen werden aus dem EU-Haushalt geleistet. In diesem Rahmen stellt die EU zwischen 2014 und 2020 der Türkei insgesamt 4,45 Milliarden Euro zur Verfügung. Davon ist allerdings seit 2014 erst ein sehr geringer Teil ausgezahlt worden. Und es ist richtig, es wird da eine Überprüfung geben. Im zweiten Halbjahr 2017 wird die Kommission die vorgesehene Halbzeitüberprüfung der Vorbeitrittshilfen vornehmen und dabei muss man sich natürlich fragen, ob diese Hilfen, die ja eigentlich gedacht sind, um die Bereiche Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, ob diese Hilfen unter den gegebenen Umständen ihr Ziel auch erreichen können. Das
meine
ist eine
Zusatzfrage.
Prüfung, die jetzt die Europäische Kommission vornimmt.
Wie ist denn die Position, meine Zusatzfrage, Herr Seibert, der Bundesregierung im Moment, wenn Sie sagen, die EU-Kommission wird das überprüfen? Ist die Bundesregierung dafür, die weitere Auszahlung von Mitteln unter den gegebenen Umständen jetzt zu stoppen? Oder warten Sie da das Votum aus Brüssel ab? Wie ist da die Haltung der Bundesregierung?
Naja, zunächst einmal, es ist ja bisher nur ein sehr geringer Teil ausgezahlt worden. Wir halten es für richtig, dass das jetzt überprüft wird, auch im Lichte natürlich der jüngsten Ereignisse in der Türkei.
Marianne, hatten Sie eine Frage? Okay.
Darf ich gerade einen Ansatz ergänzen?
Ja, bitte. Ja,
ich wollte eigentlich nur sagen, selbstverständlich ist sozusagen das gesamte Portfolio der Beziehungen der Europäischen Union mit der Türkei auch Gegenstand der Beratungen, die der Außenminister morgen in Berlin führen wird.
Herr Pressel?
Herr Seibert, mich würde interessieren, gestern hat ja der EU-Minister, der türkische, in Brüssel gefordert, die EU-Beitrittsverhandlungen wieder aufzunehmen. Und sein Land sei in diesem Rahmen auch bereit, über Themen wie Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit zu reden. Ist das eine Position, auf die die Bundesregierung eingeht?
Na gut, wir haben ja leider regelmäßig Anlass, über Themen wie Rechtsstaatlichkeit, Pressefreiheit zu reden. Der Fall Steudner und Kollegen ist ein trauriger Anlass. Der Fall Yücel, der Fall Tolu, das heißt, dieses Gespräch gibt es schon bilateral. Das muss natürlich auch europäisch geführt werden. Ich kann Ihnen zu den Beitrittsverhandlungen lediglich sagen, dass derzeit die Eröffnung neuer Kapitel in diesen Verhandlungen natürlich nicht auf der Tagesordnung steht.
Herr Jung?
Herr Schäfer, Sie heißen heute zwar Herr Adebar, aber vielleicht mögen Sie Ihr Schild noch ändern. Sie haben gerade von einer dramatischen Verschärfung gesprochen. Warum ist dieser Fall jetzt eine dramatische Verschärfung und die anderen 10 Inhaftierungen zuvor offenbar nicht? Und in dem Zusammenhang haben Sie jetzt ja den Botschafter einbestellt. Den haben Sie bei der Inhaftierung von Frau Tolu nicht einbestellt und bei Herrn Yücel, glaube ich, auch nicht anfangs. Also warum bei Herrn Steudner jetzt sofort?
Der türkische Botschafter ist schon so häufig bei uns gewesen, auch im Zusammenhang mit den Fällen, die Sie da angesprochen haben, Herr Jung, der jedenfalls den Weg schon ganz gut kennt, zu uns ins Auswärtige Amt zu kommen und ausdrücklich auch in diesen beiden Fällen. Ja, die Antwort auf Ihre Frage, Herr Jung, vielleicht so. Da ist viel geschehen in der Türkei in den letzten 12 Monaten. Ich sage ganz ausdrücklich, in den letzten 12 Monaten, vielleicht in den letzten 15 Monaten und im deutsch-türkischen Verhältnis. Sie wissen alle, was ich damit meine und brauche das vielleicht hier nicht aufzuzählen, sondern gebe vielleicht nur ein paar Stichworte. İncelik, Konya, Yücel und andere Deutsche, die in Haft geraten sind. Umgang mit der Pressefreiheit, Umgang mit der Meinungsfreiheit, Nazi-Beschimpfungen und vieles mehr steht zurzeit im Weg von gedeihlichen deutsch-türkischen Beziehungen. Und die Bundesregierung hat bis zum heutigen Tag immer wieder auch unter innenpolitischem Druck darauf gesetzt, dass die Türkei ein Partner Europas und ein Partner Deutschlands sein und bleiben will. Und deshalb haben wir ganz viel Geduld gehabt mit dem, was dort in der Türkei geschehen ist und was im deutsch-türkischen Verhältnis eben nicht gut gelaufen ist. Wir sind davon ausgegangen, dass die Türkei eben nicht alle Brücken gen Westen abbrechen müsste. Und jedes Mal, wenn wieder Dinge passieren, die wir nicht verstehen können, die wir nicht nachvollziehen können und die wir auch für inakzeptabel halten, müssen wir uns natürlich der Frage zuwenden, wie ist es denn mit der grundsätzlichen Ausrichtung der Türkei? Was will denn dieser türkische Präsident, was will diese türkische Regierung mit dem eigenen Land anfangen? Und die Ereignisse der letzten Tage, Herr Steudner ist ja schon länger als 2 Wochen im Gewahrsam der türkischen Sicherheitsbehörden, lassen uns eben wachsende Zweifel daran haben, was tatsächlich die Absicht des türkischen Präsidenten und der türkischen Regierung ist, was das Verhältnis zu Deutschland, das Verhältnis zu Europa und die Beziehung insgesamt zum Westen und zu westlichen und europäischen Werten angeht. Und das ist auch der Grund dafür, dass der deutsche Außenminister die Sache für dringlich genug hält, eben nicht abzuwarten, sondern eben nicht morgen und auch nicht übermorgen, sondern jetzt ernsthaft zu überlegen, wie das mit der Türkei weitergehen kann.
So, Satz?
Wenn ich das ganz kurz noch sagen darf, ich will vielleicht an einen Satz erinnern oder eine Aussage aus einer der letzten Regierungserklärungen der Bundeskanzlerin. Eine Abwendung der Türkei von Europa, aber auch Europas von der Türkei, liegt weder im deutschen noch im europäischen Interesse. Und trotzdem müssen wir natürlich klar in unserer Kritik sein und sind es auch. Und wir müssen ganz klar uns der Tatsache bewusst sein, dass die Europäische Union eine Union der Werte ist, der Menschenrechte, der Pressefreiheit, der Rechtsstaatlichkeit. Und deswegen ist es an der Türkei zu klären, wie sie sich ihr künftiges Verhältnis zur Europäischen Union und zu diesen Werten vorstellt.
Herr Schäfer, was hat denn der türkische Botschafter heute erwidert? Also Sie haben ihm ja die deutsche Seite mitgeteilt, hat der türkische Botschafter Einsicht gezeigt und wie sieht es jetzt genau in Sache konsularische Betreuung aus? Hat der Steudner die bereits bekommen? Wann bekommt er die? Bekommt er die jetzt ständig? Ist das was anderes als bei Frau Tolu und Herrn Yücel?
Unser Eindruck aus dem Gespräch, dem eher kurzen Gespräch mit dem türkischen Botschafter, war, dass er durchaus verstanden hat, wie ernst es uns ist. Und dass er auch verstanden hat, dass es an der Zeit ist, dass es dringlich ist, in der Sache wie nach außen sichtbar zu machen, dass eben der türkischen Regierung nicht alles egal ist. Und dass unbescholtene deutsche Staatsangehörige in die Türkei reisen können, ist für uns ganz wichtig. Und nicht Gefahr laufen, wegen an den Haaren herbeigezogener Terrorismusvorwürfe in Haft zu geraten. Auch das hoffentlich hat der türkische Botschafter verstanden und kabelt da entsprechend nach Ankara. Falsch-Deutner, war es so, dass die Festnahme während des laufenden Seminars auf der Insel in der Marmarasee vor etwa 14 Tagen erfolgt ist. Dass es uns den Mitarbeitern des Generalkonsulats in Istanbul gelungen ist, bereits am Folgetag mit Herrn Steudner zu sprechen. Das war ungewöhnlich, weil üblicherweise die türkische Seite antwortet auf Wünsche, schon in Polizeigewahrsam einen solchen konsularischen Zugang zu bekommen, dass das nicht vorgesehen sei, sondern dass man bitte einen Antrag stellen möchte. Das heißt, wir haben bereits einmal mit Herrn Steudner sprechen können. Das ist schon mal gut. Und wir haben auch unverzüglich an dem Tag noch, an dem der erste Kontakt hergestellt werden konnte, darum gebeten, ihn erneut besuchen zu können. Das ist uns bislang abschlägig beschieden worden. Herr Steudner ist nun nach Ablauf der mit dem Ausnahmezustand verlängerten Möglichkeit einer 14-tägigen Polizei in Gewahrsamnahme in Untersuchungshaft. Wir erwarten dringend, dass wir mit Herrn Steudner sprechen können, dass wir uns darüber vergewissern können, dass es ihm den Umständen entsprechend gut geht. Und wir werden nicht nachlassen, seine Freilassung zu fordern. Nochmal, wir sind fest davon überzeugt, dass jemand, der in seinem beruflichen und privaten Leben nichts, jedenfalls ganz wenig, mit der Türkei zu tun gehabt, dass es abwegig ist, ihm Terrorismusvorwürfe zu machen.
Herr Kulaf?
Es wird behauptet teilweise, dass die Türkei solche Festnahmen deutscher und anderer Europäer, deutscher vor allen Dingen, vornehme, um eine Art Erpressungspotenzial, geiselhaft ist das Stichwort, zu haben, um im Gegenzug angebliche Gülen-Anhänger zu bekommen aus Deutschland oder asylsuchende Soldaten. Haben Sie irgendwelche Hinweise darauf, dass die Türkei damit tatsächlich pokert, wie auch immer versteckt geäußert? Und eine zweite Frage, Sie sagen unverzüglich freilassen, unverzüglich ist praktisch heute oder morgen, aber die berühmte Frage, was wenn nicht? Also Sie müssen doch damit rechnen, nach dem Verhalten der Türkei, dass das nicht geschehen wird. Was sind die nächsten Schritte?
Was tatsächlich die Motivationsgrundlage von Vertretern der türkischen Regierung und der türkischen Justiz ist beim Umgang mit unseren deutschen Staatsangehörigen, aber auch mit anderen Ausländern oder beim Umgang mit der Meinungs- und der Pressefreiheit allgemein. Herr Kulaf, das können Sie schlecht uns hier fragen, sondern das müssten Sie vielleicht versuchen, in der Türkei zu ergründen. Wir müssen uns an das halten, was geschieht. Und das, was da geschieht, ist, ich komme jetzt aus 2 Wochen Urlaub zurück, macht einen schon einigermaßen fassungslos.
Die Frage war ja, ob die Türkei irgendwie hat zu erkennen gegeben, so nach dem Motto, wir könnten ja reden, wenn ihr über eure Gülen-Leute mit
uns... Na, jedenfalls ist es für uns völlig undenkbar, solche Art von Geschäften mit Menschen zu machen.
Asylgewährung ist in Deutschland auch nicht Sache der Regierung. Das muss man doch ganz klar sagen. Deswegen kann es nicht Verhandlungssache sein.
Ja, und bei der Frage einer angemessenen Reaktion, Herr Kolloff, möchte ich Sie auf das verweisen, was ich gerade gesagt habe, dass Sigmar Gabriel seinen Urlaub unterbricht, um nach Berlin zu kommen, um hier innerhalb der Regierung und im Auswärtigen Amt mit Experten und mit Kollegen zu sprechen, um auf dieser Grundlage zu einer Haltung zu kommen, die wir dann, ich denke, auch morgen Ihnen und der Öffentlichkeit bekannt machen können. Das ist jetzt für mich zu früh, weil ich diesen Beratungen, weder vorgreifen will, noch vorgreifen kann.
Kann ich annehmen, dass zu den Partnern morgen, zu den Beratungspartnern, die Bundeskanzlerin dann auch gehören wird?
Wie ich es Ihnen gesagt habe, die beiden sind heute und auch in den letzten Tagen dazu im Austausch gewesen, werden auch stetig alle Maßnahmen, alle möglichen weiteren Schritte miteinander absprechen.
Herr Jessen.
2 Fragen, eine an Herrn Seibert. Vorgestern haben Sie hier gesagt, in Bezug auf Konya, es sei nicht angezeigt, Zeithorizonte zu nennen. Das, was Sie jetzt in einer dramatischeren Situation schildern, ist offenbar eine Art indirekter Zeithorizont. Kann man davon ausgehen, dass Sie der Meinung sind, die Bundesregierung, dass auf jeden Fall vor der Sommerpause hier eine Klärung erfolgt sein muss? Und zweite Frage an Herrn Dr. Schäfer. Sie haben gesagt, im Hinblick auf Tulu und Yücel, dass offenbar oder offensichtlich auf Anweisung der türkischen Regierung die Justiz Terrorismusvorwürfe erhoben habe. Ist diese Erkenntnis eine neue? Denn das ist eine massive Verletzung des Rechtsstaatsprinzips, die Sie in der Form, glaube ich, als Anweisung bisher noch nicht erhoben hatten. Ist die Erkenntnis neu oder haben Sie sie bislang nur noch nicht erhoben? Und worauf stützt sie sich?
Nach unserer Überzeugung sind Peter Steutner und seine Kollegen ungerechtfertigt in Haft. Wir fordern ihre Freilassung und wir fordern ihre zügige Freilassung.
Ja, und das ist der Fall Konya, Herr Jessen. Im Gesamtspektrum der deutsch-türkischen Beziehungen eine wichtige Rolle spielt, ist völlig klar, dass Konya darüber hinaus aber Bedeutung hat für den gemeinsamen Kampf gegen den Islamischen Staat, ist genauso klar. Und deshalb haben wir da eine Abwägung zu treffen, die wir zurzeit vornehmen. Also das, was an Entscheidungen ansteht, das werden wir morgen in Ruhe beraten, nochmal in Konya. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, einschließlich mit allen jedenfalls wichtigen Fraktionen des Deutschen Bundestages. Es ist wichtig, dass unsere Soldatinnen und Soldaten auf den Airbag-Flugzeugen weiter dazu beitragen können, dass der Kampf gegen den Islamischen Staat erfolgreich sein kann. Genauso richtig ist es, dass es inakzeptabel ist, dass uns das Besuchsrecht da, ich sage mal aller Vorsicht, jedenfalls nicht in der Weise gewährt wird, wie das angemessen wäre. Sie wissen ja, dass wir von türkischer Seite nur gehört haben, dieser Besuch sei erstmal nur verschoben. Auch da warten wir natürlich auf eine türkische Antwort, die es uns möglich macht, diese schwierigen Abwägungsprozesse für uns etwas leichter zu gestalten. Und Ihre zweite Frage, Herr Jessen, war?
Die zweite Frage war die Regierungsanweisung an die Justiz. Ja,
ich habe ganz bewusst gesagt, offenbar auf politische Anordnung aus der türkischen Regierung. Und ich tue das deshalb, das ist übrigens auch nicht neu, das habe ich auch schon vielleicht in anderer Formulierung hier in den letzten Wochen getan, weil es in der türkischen Öffentlichkeit von Seiten des türkischen Präsidenten, von Seiten von Vertretern der türkischen Regierung offensichtlich Vorverurteilungen von Deniz Yücel gibt, indem ihm unterstellt wird, er sei sagen mit Terroristen im Boote oder verbandelt oder gar selber einer. Das kann man unter den Gesichtspunkten der Rechtsstaatlichkeit und der Gewaltenteilung, Herr Seibert hat zu Recht darauf hingewiesen, das sind Kernwerte Europas und der Europäischen Union, nur als einen ziemlich gravierenden Verstoß gegen die europäischen Werte deuten.
Zusatz?
Ja, also Sie werten jetzt sozusagen die Vorverurteilung synonym oder identisch mit Anordnung. Im Interview mit der Zeit hatte der türkische Präsident ja jegliche solcher Maßnahmen angegriffen. Sie haben also keine direkten Erkenntnisse über tatsächliche Anordnungen.
Nein.
Herr Wackert.
Ja, ich würde gerne nochmal auf die europäische Dimension zurückkommen. Sie haben jetzt erwähnt, dass eben tatsächlich nicht nur Deutschland natürlich betroffen sind in der Türkei. Was erwarten Sie denn von der EU-Kommission, von der EU in diesem Fall? Und sind Sie eigentlich bisher zufrieden mit dem Vorgehen der EU im Zusammenhang eben mit der Türkei und den Vorgängen dort? Und die zweite Frage wäre, Sie haben ja eben daraufhin auf das Risiko für Menschenrechtler hingewiesen, die in die Türkei fahren. Würden Sie so etwas wie eine Reisewarnung denn aussprechen, dass Sie sagen, Leute von Menschenrechtsorganisationen, Presseorganisationen vielleicht auch sollten vielleicht von einer Reise in die Türkei derzeit absehen?
Vielleicht fange ich mit der zweiten Frage an. Also, bei jedem Land der Welt und insbesondere bei Ländern, in denen die Menschenrechtslage schwach bis dürftig ist, und ich fürchte, da müssen wir so langsam die Türkei einsortieren, machen wir uns im Auswärtigen Amt jeden Tag Gedanken darüber, dass wir nach bestem Wissen und Gewissen unseren deutschen Staatsangehörigen Hinweise auf der Grundlage von Fakten mit auf den Weg geben können, die sie in die Lage versetzen, selber zu entscheiden, ob sie in dieses Land reisen können, wollen oder müssen oder eben nicht. Und das ist ein kontinuierlicher Prozess, der bei uns in unseren Länderabteilungen, in unserem Krisen- und Reaktionszentrum und eigentlich überall läuft. Und dass man sich angesichts des Schicksals von Peter Steudner und auch einigen anderen Gedanken darüber machen muss, was so alles passieren kann, wenn man in die Türkei reist, ist offensichtlich. So, und Ihre erste Frage?
Frage, die europäische Haltung,
europäische Division,
ja. Ob Sie da mehr erwarten oder was Sie sich jetzt erwarten,
also zunächst
weil das
mal,
jetzt ja eine neue Lage ist, nach Ihren Worten.
Ja. Zunächst mal ringen wir alle miteinander, aber gemeinsam mit der Türkei darum, einen Weg zu finden, wie verhindert werden kann, dass die Türkei auch die allerletzten Brücken gen Europa, gen Westen, zu westlichen Werten, vielleicht auch zu westlichen Interessen abbricht. Da mag der ein oder andere Mitgliedstaat der Europäischen Union, so wie soll man sagen, in der Frage des taktischen Vorgehens andere Vorstellungen haben als wir. Aber ich glaube, dass ich guten Gewissens sagen kann, für alle noch 28, dass wir da gemeinsam in Sorge sind und dass wir gemeinsam darüber reden und darum ringen, nochmal den richtigen Weg zu finden, um die Türkei nicht zu verlieren. Aber das gelingt uns nur dann, wenn der Partner, den wir verlieren können, noch ein Partner sein will. Und die Ereignisse der letzten Monate haben, ich glaube, für alle in der Europäischen Union, vielleicht für uns mehr als andere, einfach weil deutsche Staatsangehörige und die deutsch-türkischen Beziehungen sehr viel mehr im Fokus standen, in der Türkei, im Verfassungsreferendumswahlkampf und anderswo, die haben die Sorgen nicht gerade geringer gemacht. Und deshalb ist es jetzt gut und richtig, dass auf allen Ebenen in der Europäischen Union, in der Kommission, im Rat, in den Arbeitsgruppen, darüber diskutiert wird, was der richtige Weg ist, um zu verhindern, was wir verhindern wollen. Wenn die Türkei fest entschlossen ist, den Weg zu gehen, gen Osten, alle Brücken abzubrechen, werden wir das nicht verhindern können. Aber wir werden versuchen, es zu verhindern, solange wir noch glauben, damit Aussicht auf Erfolg haben zu können.
Herr Zweigler.
Ja, auch zwei Fragen. Herr Seibert, Sie waren so wunderbar präpariert, was die Vorbeitrittshilfen betrifft. Ich hätte gern gewusst, können Sie uns auch sagen, wie viel Geld bisher aus Brüssel im Rahmen des EU-Türkei-Flüchtlingsabkommens an die Türkei gezahlt worden ist? Oder vielleicht kann Herr Schäfer mir aushelfen. Und die zweite Frage, sind der Bundesregierung, sind der Kanzlerin nicht doch gewissermaßen die Hände gebunden, schärfere Maßnahmen gegenüber der Türkei zu ergreifen, weil Ankara jederzeit dieses Abkommen aufkündigen könnte?
Die Antwort auf die zweite Frage ist nein. Das haben wir hier aber auch schon wirklich häufig erörtert und da hat sich nichts verändert. Das ist ein Abkommen, das nach unserer festen Überzeugung im europäischen genauso wie im türkischen Interesse ist. Und das bringt mich zu der Frage Gelder aus der EU-Türkei-Fazilität, wie das heißt. Das muss man jetzt mal sehr klar trennen von den Geldern, diesen Vorbeitrittshilfen, über die wir vorhin sprachen. Das sind Gelder, die Flüchtlingen in der Türkei und den Aufnahmegemeinschaften, die für Flüchtlinge versuchen, ordentliche und bessere Lebensbedingungen herzustellen, zugutekommen und niemandem sonst. Diese Projekte kommen den Flüchtlingen direkt zugute. Das ist eine ganz andere Sache als das, wovon wir vorhin sprachen. Die Europäische Kommission setzt in Abstimmung mit der Türkei sukzessiv Projekte zur Unterstützung der Flüchtlinge um und dafür kontrolliert sie auch die Verwendung der Mittel. Ich habe nur einen Stand, der bis zum Mitte Juni dieses Jahres reicht. 3 Milliarden Euro beträgt die Fazilität, wobei ja gesagt worden war, dass wenn diese 3 Milliarden Euro aufgebraucht seien, weitere 3 Milliarden aus europäischer Kasse zur Verfügung stünden. Von den ersten 3 Milliarden also sind, Stand 16. Juni, 2,9 Milliarden Euro zugeteilt. Davon über 1,6 Milliarden Euro vertraglich gebunden und über 800 Millionen Euro bereits ausgezahlt. So. Das war der Stand. Jetzt wird es wahrscheinlich schon ein bisschen weiter sein. Ja, so viel könnte ich Ihnen dazu sagen.
Frau Jennen?
Ja, also über die Ticker läuft gerade, dass in der Türkei eben das Kabinett umstrukturiert wird. Unter anderem geht der Außenminister der Wirtschaftsminister und der Vizepremierminister. Es ist klar, das ist jetzt relativ kurzfristig, aber können Sie das vielleicht schon in irgendeiner Art und Weise einschätzen?
Das ist nicht nur relativ kurzfristig, das ist extrem kurzfristig. Und auf Zuruf, Agenturmeldung, tut mir leid, würde ich jetzt gerne nicht einschätzen wollen.
Herr Krem?
Sieht man das im Auswärtigen Amt wahrscheinlich ähnlich.
Ich hätte eine Frage an Herrn Dimroth, die bezieht sich auch auf den Komplex Türkei. Es gibt ein Vorab von der Zeit, in dem gesagt wird, es gibt eine neue Terrorliste, die Deutschland zugegangen sei. Und auf dieser Liste stünden erstmals auch Unternehmen. Unter anderem werden in dem Vorab BASF und Daimler und Bosch genannt, Entschuldigung, BASF nicht. Können Sie was zu dieser Liste sagen? Stimmt das, dass da auch Unternehmen draufstehen? Und falls es diese Liste gibt, wie wird sie in Ihren Kreisen bewertet?
Ja, vielen Dank für die Frage. Tatsächlich fällt meine Antwort zumindest vergleichbar aus, wie die von Herrn Seibert eben. Ich kenne diese Zeitvorabberichterstattung noch nicht. Insofern kann ich Ihre Frage inhaltlich hier nicht abschließend beantworten. Was richtig ist und ja Gegenstand sowohl dieser Veranstaltung war, als auch diverser öffentlicher Äußerungen unter anderem des Ministers, ist, dass wir fast regelmäßig bei verschiedenen Kontakten auf verschiedenen Ebenen mit der türkischen Seite bestimmte Informationen zur Verfügung gestellt bekommen, ganz unterschiedlicher Art, manchmal mit dem Inhalt, dass sozusagen normale Straftaten dort vorgeworfen oder enthalten sind, manchmal eben auch sehr weitreichend mit dem Vorwurf beispielsweise der Zugehörigkeit terroristischer Vereinigungen, wo wir bekanntermaßen in bestimmten Kontexten jedenfalls zu einer völlig anderen Einschätzung kommen, wie wir damit umgehen. Auch das haben wir regelmäßig hier besprochen, dass selbstverständlich in verschiedene Richtungen darauf geschaut wird. Insbesondere sind dort gelistete betroffene Personen möglicherweise aufgrund der Tatsache der Listung gefährdet. Gibt es eine entsprechende Ansprache durch die Sicherheitsbehörden? Ergibt sich daraus tatsächlich ein Ermittlungsansatz? Dann wird möglicherweise ein entsprechendes justizielles Verfahren eröffnet. Das ist der übliche Umgang, das ist auch ein übliches Verfahren. Zu einer konkreten, wie von Ihnen gerade erfragten, Aufstellung, Zusammenstellung der türkischen Seite kann ich Ihnen hier leider nicht sagen, weil mir schlicht die Kenntnis fehlt. Sollte dazu aber eine entsprechende weitergabefähige Kenntnis bei uns vorliegen, würde ich das gerne nachreichen.
Herr Pressel?
Herr Schäfer, ich würde schon ganz gern nochmal auf das Stichwort Reisewarnung zurückkommen. Es gibt ja bereits den Hinweis auf der Seite des Auswärtigen Amtes, sich in der Öffentlichkeit nicht regierungskritisch zu äußern. Wird denn da jetzt ein zusätzlicher Passus eingefügt, der die eben genannten Berufsgruppen dann umfassen könnte? Und wie groß ist die Schwelle hin zu einer Reisewarnung? Also das, was Sie ja für Irak, Jemen und andere Länder aussprechen.
Ja, vielleicht ist das nochmal Anlass, das auch an dieser Stelle zu erläutern, was aus unserer Sicht der Unterschied zwischen einem Reisehinweis und einer Reisewarnung ist. Würden wir eine Reisewarnung aussprechen gegenüber einem Land? Sie haben einige genannt, für die es das gibt. Da gibt es noch Libyen, gibt noch ein paar andere, glaube ich, für die das genauso gilt. Dann ist es gute Praxis der deutschen Reiseindustrie, mindestens bei Pauschalreisen, Buchungen kostenfrei zu stornieren, umzubuchen etc. Nun gibt's im Südsudan und in Libyen und in Jemen nicht so viele Pauschalreisen, wie man sich denken kann. Und deshalb will das alles sehr wohl überlegt sein, was man da tut. Ein Reisehinweis ist das, was Sie auf der Website des Auswärtigen Amtes Tages, ja Stunden aktuell vorfinden, nämlich nach bestem Wissen und Gewissen eine Aufbereitung der uns vorliegenden, aus allen möglichen Quellen stammenden Informationen über die Lage in einem bestimmten Land. Und wenn die Erkenntnis reifen würde, dass in einem bestimmten Land ein bestimmtes Verhalten oder eine bestimmte Aktivität oder eine bestimmte Vorgeschichte eines deutschen Staatsangehörigen zum Beispiel zu einer Inhaftierung führen könnte, oder mit einiger Wahrscheinlichkeit führen mag, dann ist das etwas natürlich, was wir in unseren Reisehinweisen aufnehmen würden. Aber sozusagen Ihnen jetzt vorweg zu sagen, Herr Preußel, jetzt in einer Stunde wird das und das stehen, mache ich nicht, sondern kann ich auch gar nicht, sondern die Reisehinweise sind immer in dem Stand aktuell, in dem Sie sie auf der Website des Auswärtigen Amtes vorfinden. Und wenn es da eine Änderung gibt, dann werde ich die nicht in der Regierungspressekonferenz verkünden, sondern vielleicht darauf hinweisen. Und dann wird die für alle Bürger zugänglich auf der Website des Auswärtigen Amtes einsehbar sein. Und dass wir bereits reagiert haben, haben Sie ja bereits deutlich gemacht.
Das heißt aber zugespitzt formuliert, dass ökonomische Interessen dafür sorgen, dass es schwieriger ist, der Türkei eine Reisewarnung auszusprechen für die Türkei als für andere Länder.
Nein, ich weiß überhaupt nicht. Nein. Also, das muss ich sogar einigermaßen klar zurückweisen, Herr Preußel. Es gibt bei diesen Reise- und Sicherheitshinweisen des Auswärtigen Amtes weder ökonomische Interessen, noch gibt es politische Interessen, sondern das ist eine konsularische Dienstleistung, zu der das Auswärtige Amt gesetzlich verpflichtet ist, gegenüber jedem und jeder deutschen Staatsangehörigen. Und die Form, in der diese Reisehinweise, in der diese gesetzliche Verpflichtung zur Formulierung von Reisehinweisen umgesetzt hat, mag wirtschaftliche Folgen haben, Herr Preußel, da haben Sie recht. Wenn wir eine Reisewarnung verhängen, hat das Folgen für Reisende oder für die Reiseindustrie. Das ist aber niemals die Ursache oder ein Beweggrund bei der Art und Weise der Formulierung solcher Reisehinweise, sondern das mag die Folge sein. Und zwar eine Folge, die wir wollen. Denn wenn wir der Meinung wären, dass im Hinblick auf ein bestimmtes Land eine Reisewarnung die adäquate Reisehinweis ist, dann würden wir uns wünschen, dass Deutsche nicht mehr in dieses Land reisen, weil wir glauben, dass es zu gefährlich ist.
Herr Jessen?
Wenn ich es recht erinnere, hat Herr Erdogan und andere Mitglieder der türkischen Regierung in der Vergangenheit gelegentlich Hinweise auf das Flüchtlingsabkommen als Drohkulisse eingesetzt. Ist die Bundesregierung darauf vorbereitet oder wie bereitet sie sich darauf vor, was geschehen wird und was zu geschehen hat, wenn dieses jetzt tatsächlich in die Tat umgesetzt würde und die Türkei das Flüchtlingsabkommen aufkündigt?
Wir hatten dieses Thema vorhin schon. Ich habe dazu eigentlich auch nichts Neues zu sagen. Wir hatten es auch vielfach. Ich werde mich hier nicht an hypothetischen Erörterungen beteiligen. Noch einmal, wir sind überzeugt, dass dieses EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen im Interesse der Flüchtlinge ist, dass es die Situation in der Ägäis in dramatischer Weise verbessert hat, dass es die Zahl der tragischen Tode durch Ertrinken in der Ägäis dramatisch gesenkt hat und dass es deswegen im Interesse Europas und der Türkei ist.
Herr Jung?
Herr Salbert, von den 800 Millionen Euro, die geflossen sind, können Sie aufschlüsseln, wie viel davon aus Deutschland direkt geflossen ist? Ich weiß, EU-Geld ist auch teilweise deutsches Geld, aber gibt es auch einen deutschen Anteil bei den 800 Millionen? Und Herr Schäfer, können Sie uns mal einen Überblick geben? Also es sind ja jetzt, glaube ich, 10 Deutsche in Zusammenhang mit Terrorismus in türkischer Haft. Bekommen die mittlerweile alle konsularische Betreuung, wer bekommt gar keine, bei wem haben Sie Probleme, bei wem läuft es am besten?
Also ich kann Ihnen lediglich sagen, dass der deutsche Anteil am bilateralen Teil der 3 Milliarden Euro, der gesamten 3 Milliarden, 427.507.848,51 Euro beträgt. Ich kann es Ihnen nicht runterbrechen auf die bereits ausgezahlten 800 Millionen Euro.
Warum nicht? Können Sie es nachreichen?
Gut. Ich finde, Sie rechnen mal. Das ist ja wie ein Schuldreisatz.
Sechste Klasse, oder?
Naja, ich musste dafür mindestens in die Achte kommen, glaube ich, aber
ich schaff's.
Bin ich sicher.
Also, Spaß beiseite, weil das sind ernste Themen hier. Wir haben zurzeit Stand 19.07., also heute, 9 deutsche Staatsangehörige, die nach dem Putschversuch festgenommen wurden, sich in Haft befinden oder in Polizeigewahrsam sind. Und von diesen 9 deutschen Staatsangehörigen gehen wir davon aus, dass 4 Doppelstaatler sind. Also auch türkische Staatsangehörige. Ich glaube, das bringt jetzt aber nichts, dass wir das so im Einzelnen durchgehen. Ich glaube, der Stand...
Sie bemühen sich ja um konsularische Betreuung für alle
So ist es, ja.
Korrekt.
Ich versuche das hier mal gleich mal, wenn vielleicht andere Fragen kommen, einfach nochmal im Detail durchzulesen und versuche Ihnen dann zusammengefasst eine anständige Antwort zu geben. Okay?
Ja.
Ich trage nochmal was nach, um das Rechnen zu erleichtern. Von den 3 Milliarden Euro dieser EU-Türkei-Flüchtlingsfazilität, von denen ich gesprochen habe, stammt 1 Milliarde aus dem EU-Haushalt und 2 Milliarden werden von den EU-Mitgliedstaaten getragen. Das sind also die von mir angesprochenen, der bilateral finanzierte Teil. Davon deutscher Anteil 427 Millionen und so weiter.
Herr Kohlhoff.
Vor 13 Tagen hat die Kanzlerin Herrn Erdogan in Hamburg getroffen. Das ist an dem Tag nach der Festnahme von Herrn Stoltner gewesen und an dem Tag, als die konsularische Vertretung auch nach Ihren Aussagen, Herr Schäfer, war. Das heißt, hat die Bundeskanzlerin den Fall bei diesem Gespräch in Hamburg schon angesprochen und möglicherweise auch mit der gleichen Dringlichkeit, wie er heute angesprochen wird. Wenn nein, warum nicht? Und falls der Kanzlerin vielleicht zu dem Zeitpunkt, weil es um wahrscheinlich nur Stunden differiert, der Fall nicht bekannt war, hat sie denn die anderen damals 8 Fälle deutscher Verhafteter dort in ähnlicher Dringlichkeit wie heute angesprochen und was war die Resonanz?
Das Gespräch, auf das Sie anspielen, hatte im Wesentlichen 2 Themen. Das eine waren ja, die Menschenrechtsfälle, die wir in den Vergangenheit besprochen haben, Yücel und andere. Und da hat die Kanzlerin die Forderungen, die wir hier auch klar öffentlich gemacht haben, auch noch einmal wiederholt. Und das andere Thema war die Situation rund um den deutschen Einsatz im Rahmen der NATO.
Hat sie auch den Fall Stoltner schon angesprochen?
Ich habe jetzt nicht ein Gespräch für Sie nachzuerzählen. Ich habe Ihnen gesagt, was das Thema war, was die Themen waren und das ist das. Zum Fall Stoltner haben wir uns ja nun sehr deutlich geäußert.
Was ich nur nachtragen kann oder ergänzen kann, Herr Kohlhoff, ist, dass sich die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Frau Bärbel-Kofler, bereits am 7. Juli sehr, sehr sorgenvoll öffentlich auf der Website des Auswärtigen Amtes nachlesbar eingesetzt hat für diejenigen, die damals da in der Marmarasee von den türkischen Sicherheitsbehörden festgenommen worden sind. Sie finden in dieser Presseerklärung einige Namen. Der Name von Herrn Stoltner fehlt da. Nichtsdestotrotz ist er natürlich damals hier bei der Äußerung von Frau Kofler mitgemeint gewesen.
Frau Lehmann?
Ich hätte noch eine Nachfrage zu den neuen Deutschen, die festgenommen wurden. Ich hatte gelesen, 22 Deutsche sind seit dem Putschversuch festgenommen worden, beziehungsweise in Untersuchungshaft gekommen. Ich nehme an, die neuen, das ist die Zahl, die sich jetzt derzeit noch in Untersuchungshaft
befindet. So ist es. Das ist, wenn Sie so wollen, das Saldo derjenigen, die sich weiter in Haft befinden. Da hat es ja glücklicherweise wenigstens in einigen Fällen ein Kommen und Gehen gegeben.
Herr Zweigler?
Ja, ich wollte noch ganz einen anderen Aspekt ansprechen an das Bundeswirtschaftsministerium. Die Frage, haben sich seit dem Putsch und den folgenden Verschärfungen Strafen, die es da gegeben hat, Verhaftung und so weiter, haben sich eigentlich die wirtschaftlichen Beziehungen zur Türkei verschlechtert seit dieser Zeit? Mir geht es um Importe, Exporte und Investitionen von deutschen Firmen beispielsweise in der Türkei. Also das Jahr 2016 wäre dann wahrscheinlich das Ausschlaggebende.
Ich habe jetzt keine ganz aktuellen Zahlen präsent. Ich kann Ihnen grob sagen zu den Daten zur Wirtschaft, dass die Türkei natürlich ein wichtiger Partner ist. 1/4 des Warenaustauschs der Türkei mit der EU wird mit Deutschland realisiert. Also Deutschland ist in der EU natürlich da ein wichtiger Wirtschaftspartner. Und Deutschland hat ein Handelsvolumen von über 37 Milliarden Euro und Investitionen von über 12 Milliarden Euro. In der Türkei. Es sind ca. 6.000 deutsche Unternehmen in der Türkei aktiv. Das sind die aktuellsten Zahlen, die mir jetzt dazu vorliegen.
Aber ob es einen Rückgang oder Zunahme gegeben hat, können Sie damit nicht sagen?
Das kann ich derzeit nicht sagen können.
Wir greifen ein Thema von Montag auf. Es geht nochmal um das Dieselforum.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Wie Sie wissen, laufen intensiv die Vorbereitungen für das nationale Forum Diesel am 2.8. Ich würde Ihnen heute gerne sagen, wer zu diesem Forum alles eingeladen ist. Wie Sie wissen, Einladende sind der Bundesverkehrsminister und die Bundesumweltministerin. Darüber hinaus eingeladen sind die Bundesministerin für Wirtschaft und Energie und Bildung und Forschung, Brigitte Zypris und Johanna Wanka. Die Ministerpräsidenten der sogenannten Autoländer oder der Länder, die besonders von der NOx-Thematik betroffen sind. Das sind die Ministerpräsidenten der Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin und Hamburg als die beiden Städte, die auch besonders von dieser NOx-Thematik betroffen sind. Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen. Zudem die Vorstandsvorsitzenden der in Deutschland aktiven Automobilhersteller. Das sind VW mit seinen Marken Audi und Porsche, BMW, Daimler, Ford, Opel und als Verbandsvertreter der VDA plus der Verband der internationalen Kraftfahrzeughersteller. Darüber hinaus die Präsidentin des Deutschen Städtetages und die Vorsitzenden der IG Metall und des BDA. Ich hoffe, ich habe hier jetzt niemanden vergessen.
Frau Jennen dazu?
Ja, ich habe eine Frage zum Thema Daimler. Die haben 3 Millionen Autos in Europa jetzt Mercedes zurückgezogen. Ist das mit dem Verkehrsministerium abgestimmt worden? Ist das ausreichend? Ja, was sagen wir dazu?
Also die Ankündigung von Daimler begrüßen wir ausdrücklich. Es zeigt ja, dass die Gespräche, die wir in Vorbereitung auf das Nationale Forum Diesel am 2.8. führen, zu deutlicher Bewegung führen. Neben Daimler haben ja auch andere Hersteller bereits angekündigt, Optimierungen vornehmen zu wollen. Wie das dann im Konkreten aussieht, das wird alles am 2.8. Thema sein.
Eine Nachfrage. Können Sie denn vielleicht schon aufsplitten, wie viele jetzt in Deutschland und wie viele in Europa davon zurückgezogen werden?
Das wäre eine Frage, die Sie an Daimler richten müssten.
Das kontrolliert.
Dann Herr Grimm, bitte dazu.
Herr Hille, auch zu diesem Thema, wenn Daimler und BMW, Audi jetzt von sich aus sagen, wir rüsten die Fahrzeuge nach. Bei VW haben wir schon eine ganze Menge getan. Es gibt außerdem darüber hinaus noch die freiwillige Nachrüstung. Ist denn dann eigentlich schon vor dem nationalen Forum eigentlich die Messe gelesen?
Wenn das der Fall wäre, bräuchten wir den Termin am 2.8. nicht. Also bisher sind ja noch keine Entscheidungen getroffen. Das ist alles Thema am 2.8. Ziel ist es da, eine gemeinsame Entscheidung zu treffen und alles unter einem Dach zu bündeln.
Zusatz?
Ich hätte auch noch eine ergänzende Frage dazu. Gestern gab es eine Pressekonferenz bei Matthias Wissmann, dem Chef des VDA. Das haben Sie mit Sicherheit gelesen. Wir haben Herrn Wissmann gefragt, welche Diesel mit welcher Schadstoffklasse nachgerüstet werden sollen. Es gab ja auch die Forderung, zum Beispiel aus der Bundesregierung, die gesamte Dieselflotte nachzurüsten. Wissmann sagte gestern nur Euro 5. Und teilweise Euro 6 Modelle werden überhaupt auf der Tagesordnung stehen. Was passiert denn mit den Euro 4 Modellen? Ist das schon entschieden, dass die nicht nachgerüstet werden?
Da kann ich nochmal wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Entscheidungen sind in all diesen Fragen ja keine getroffen. Das läuft alles am 2.8. Uns geht es um die Fahrzeuge Euro 5 und Euro 6. Und für den 2.8. erwarten wir natürlich von den Automobilherstellern auch konkrete Angaben darüber, welche konkreten Modelle, welche Motorvarianten mit einem Software-Update optimiert werden können.
Herr Zweigler?
Ja, auch dazu, Herr Hille. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was so die tragende Grundlage dieses nationalen Dieselforums sein wird. Heißt das, ist die Überschrift, ich sage es mit meinen Worten, der Diesel hat eine Zukunft in Deutschland? Und die zweite Frage, ich habe mal kurz überschlagen, ich komme auf 21 Teilnehmer, das klingt ja fast wie ein D21. Gibt es da bei solchen großen Foren, muss man ja in der Regel eine Erklärung, Abschlusserklärung schon vorher vorbereiten, wann wird die denn vorliegen?
Also zu Ihrer Frage, worum es beim Nationalen Forum geht. Ziel ist es, die Schadstoffbelastung in deutschen Städten zu reduzieren. Und dafür wollen wir all die verschiedensten Aktivitäten, die auf kommunaler und auf Landesebene laufen, auf Bundesebene bündeln, weil nur das natürlich eine verlässliche und vernünftige Regelung garantiert. Die zweite Frage können Sie nochmal wiederholen.
Vorbereitete Erklärung, wann ist denn damit zu rechnen? Und
naja, wie gerade schon gesagt, Entscheidungen vorab sind nicht gefallen. Es werden natürlich viele Gespräche geführt. Wir sind mit allen Automobilherstellern im Gespräch. Sie sehen unter anderem an dem, was Daimler angekündigt hat und auch die anderen Hersteller, dass da einiges in Bewegung ist. Nun gilt es, das zusammenzuführen, und das werden wir am 2.8. tun.
Wenn ich noch kurz nachfragen darf, dann ist den Teilnehmern schon klar, dass man weiterhin mit dem Diesel arbeitet. Denn das Ziel, die Schadstoffe zu reduzieren, die kann ich auch dadurch erreichen, indem ich den Diesel verbiete beispielsweise oder die Einfahrt in bestimmte Städte verbiete.
Naja, es ist völlig klar, dass es am 2.8. darum geht, wie wir den Diesel, die einerseits die Schadstoffbelastung senken können, aber den Diesel auch zukunftsfähig machen können. Es geht um die miteinander in Einklang zu bringen, die Ökonomie und die Ökologie.
Herr Fack.
Frage ans Umweltministerium, wo wir jetzt eben bei Daimler waren, die eben von den Euro 5 und Euro 6 eben weitergehend als Herr Wissmann schon gesprochen haben und dann nachrüsten wollen. Ist das aus Ihrer Sicht sozusagen das, was Sie auch wollen? Oder wenn Sie sagen, das ist höchstens ein erster Schritt, da muss noch mehr kommen? Und vielleicht auch Daimler hat, glaube ich, Kosten von 220 Millionen Euro dafür veranschlagt. Da klingt das doch, würde mich meinen, doch ein relativ bewältigbarer Betrag für die Autoindustrie, auch wenn man das dann hochrechnet auf die vielleicht gut 10 Millionen Autos, um die es geht.
Ja, ich denke, wir werden uns hier an dieser Stelle nicht über Kosten äußern. Wie Herr Hille schon klar gemacht hat, alle diese Details sind momentan Teil von Gesprächen, die wir mit der Automobilbranche führen. Und Euro 5 und Euro 6, das sind die beiden Flotten, um die es geht. Die stehen im Fokus. Das heißt nicht, dass auch andere Dinge besprochen werden können. Und vielleicht nochmal auf die Frage von Herrn Zweigler einzugehen. Also ich denke, wir haben hier ja nun oft klar gemacht, dass Fahrverbote nicht das Ziel sind, sondern das Ziel ist, Fahrverbote zu vermeiden. Das heißt nicht, dass am Ende vielleicht die eine oder andere Stadt doch dazu greifen muss, aber das ist ihre eigene kommunale Entscheidung. Wir haben das Ziel ganz klar, Fahrverbote zu vermeiden, und das ist das primäre Ziel auch der Bundesumweltministerin. Und das zweite wichtige Ziel ist, dass es jetzt am Ende dieses Forums keine Scheinlösungen geben darf. Wir brauchen eine Lösung, die deutlich die Emissionen reduziert. Und die Software-Updates sind hier die erste wichtige Grundlage dafür.
Zusatz?
Noch eine Nachfrage nochmal zum Thema Kanzleramt. Ist das Kanzleramt jetzt eigentlich dabei? Weil wir haben die eben nicht erwähnt in der Liste der Einladung.
Das Kanzleramt ist natürlich über alles im Bilde und ist auch über die Einladung im Bilde, aber die Eingeladenen habe ich Ihnen gerade vorgetragen.
Herr Mayer-Fünfringer.
Herr Hille, ich habe eine Frage auch zu dem Themenkomplex, weil es ja in den vergangenen Tagen vermehrt darüber Berichterstattung gab. Welche Kenntnisse hat denn das BMVI über mögliche kartellrechtliche Ermittlungen der EU-Kommission hinsichtlich dieser Thematik, ob es da Absprachen gegeben haben könnte? Da gab es ja in den vergangenen Tagen mehrere Meldungen dazu.
Also ich glaube nicht, dass Kartellrecht in die Zuständigkeit des Bundesverkehrsministeriums fällt. Von daher.
Aber der Themenkomplex, deswegen könnte es ja sein.
Ich habe zu dem Thema hier heute nichts zu sagen.
Sonst ein Vertreter, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht Kartellrecht, ist das beim BMW angesiedelt oder?
Also mir liegen dazu keine Erkenntnisse vor. Es ist aber auch so, dass sowohl die nationalen Kartellbehörden als auch die EU-Kartellbehörden unabhängige Behörden sind und unabhängig ermitteln.
Herr Grimm nochmal.
Herr Hille, nochmal eine Frage zu Daimler. Vor kurzem hat es ja die Entscheidung gegeben, sich einige Daimler-Modelle nochmal genauer anzuschauen. Sind diese Nachprüfungen durch den Rückruf, den Daimler jetzt angeordnet hat, obsolet oder werden die weitergeführt?
Kurze Antwort: Nein, sie sind nicht obsolet. Fragen der Optimierung von Euro 5 und Euro 6 Fahrzeugen, so wie wir sie gerade besprochen haben, wie sie am 2.8. Thema sein sollen, haben nichts damit zu tun, wie wir vorgehen, wenn es Verdachtsmomente gibt. Da haben wir in der Vergangenheit immer Fahrzeuge in die Untersuchung genommen und so wird es auch bleiben und so ist es auch in diesem Fall.
Dann Herr Seibert, nochmal zurück zur Türkei.
Ja, ganz kurz. Es war vorhin gefragt worden von Ihnen, glaube ich, Herr Jessen, nach dem Gespräch, das die Bundeskanzlerin in Hamburg am Rande des G20-Gipfels mit Staatspräsident Erdogan geführt hatte. Und da hat mich in einem Punkt meine Erinnerung getrogen. Die Bundeskanzlerin selber hat in der Abschlusspressekonferenz über dieses Gespräch etwas gesagt. Und sie hat gesagt, die vielen Verhaftungen, die Vorgänge in der Türkei insgesamt und die Nichtbesuchserlaubnis für Incelik, das alles habe ich natürlich zur Sprache gebracht. Das alles sind Entwicklungen, die große Differenzen zeigen. Und die haben wir auch nicht unter den Tisch gekehrt. Also Incelik und nicht Konya war das Thema. Das ist aber auch schon dadurch logisch erklärt, dass ja die türkische Benachrichtigung, man möge den Konya-Besuch der Abgeordneten verschieben, erst danach eintraf.
Das ist jetzt, was ich auch auf. Ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken. Ich glaube, es war die Frage des Kollegen Kollhoff.
Oh, Entschuldigung. Ja, der ist weg. Gut. Es ist jedenfalls an diesem Punkt richtig gestellt.
Ja, wenn Sie erlauben, Frau Vorsitzende, dann beantworte ich noch die meine ausstehende Antwort auf die Frage von Herrn Jung. Also es sind unter den 9 Deutschen, die aus politischen Motiven oder mit der Unterstellung politischer Motive inhaftiert worden sind, 4 deutsch-türkische Doppelstaatler, so nehmen wir an. Und 3 von denen sind bislang ohne jede konsularische Betreuung geblieben.
Frau Jenn, hatten Sie noch ein neues Thema oder hat sich das erledigt? Dann sind wir bei Ihnen. Kollege, bitte.
Ja, Sie laufen den G20. Eine Frage an Herrn Seibert. Es geht um das Gespräch zwischen den Präsidenten Trump und Putin beim Abendessen am Freitag in der Elbphilharmonie. Können Sie als Gastgeber irgendwas dazu sagen, wie dieses Gespräch zustande kam und wie lange es gedauert hat? Und es wird auch berichtet, andere Teilnehmer hätten dieses Gespräch als überraschend oder verstörend empfunden. Ist das auch die Wahrnehmung der Kanzlerin bzw. der Bundesregierung?
Es ist ja ganz grundsätzlich der Sinn eines G20-Treffens, dass neben den Arbeitssitzungen Raum und Gelegenheit ist für vielfache informelle Kontakte, Gespräche, Begegnungen. Und erst recht ist das der Sinn eines solchen Abendessens. Und dieses Abendessen in der Elbphilharmonie hat nun genau wie erhofft einen lebhaften Austausch vieler mit vielen gebracht. Ganz besonders zum Schluss, als sich die Sitzordnung etwas auflöste. Und das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann. Über Gespräche, die dabei geführt wurden, müssen Ihnen die Sprecher der betreffenden Staats- und Regierungschefs Auskunft geben. Die Kanzlerin war jedenfalls über gar nichts verwundert oder verwirrt.
Herr Dahlheimer?
Ein Thema an die Justiz, an das Justizministerium zum Thema Rechtsmittel gegen Abschiebungen. Der bundesdeutsche Verwaltungsrichter sagt, das sei alles nicht mehr zu ertragen von der Zahl der Fälle her. Gibt es denn Überlegungen, die Zahl der Richter oder der Gerichte aufzustocken und wenn ja, und wie viel?
Ja, vielen Dank für die Frage. Dazu kann ich Ihnen sagen, dass ja die Gerichte in die Zuständigkeit der Länder fallen. Also das wäre dann Aufgabe der Länder, eben Gerichte mit entsprechendem Personal, also mit Haushaltsstellen erstmal aufzustocken und zu besetzen.
Eine Nachfrage?
Ja, wenn Sie ein Stückchen ins Mikrofon sprechen würden, dann kann man Sie auch besser verstehen draußen. Dankeschön.
Sorry. Nachfrage dazu ans Innenministerium. 90.000 Flüchtlinge, soweit man weiß, bisher in diesem Jahr. Die Flüchtlingsaufnahmekapazitäten sind zurückgebaut worden. Zu viel oder reicht es, was momentan noch da ist, um diese 90.000 aufzunehmen? Ja, beziehungsweise auch was Familiennachzug betreffen könnte.
Gut, auch auf die Gefahr hin, dass meine Antwort jedenfalls in Teilen gleichlautend ausfällt wie die der Kollegin aus dem Justizministerium, muss ich Sie darauf hinweisen, dass auch die Frage der Unterbringung vor Ort tatsächlich eine solche ist, die wir föderal auf Ebene der Länder verorten und eben nicht beim Bund. Ganz grundsätzlich ist es richtig, was Sie sagen, dass die Zahlen doch ein auch infolge einer Reihe von ergriffenen Maßnahmen sich in dem Raum bewegen, den Sie gerade genannt haben. Wir veröffentlichen dazu ja monatlich, wie Sie wissen, entsprechende Pressemitteilungen, in denen wir Auskunft geben über den Stand der Antragszahlen, und die Halbjahreszahl liegt in dem Raum. Mir liegen jedenfalls oder uns liegen jedenfalls keinerlei Meldungen oder entsprechende Informationen aus den Ländern vor, dass es da derzeit Engpässe gäbe bei der Unterbringung der Flüchtlinge, die nochmals ohnehin aber eine originäre Aufgabe der Bundesländer und der Kommunen sind.
Letzter Zusatz dazu.
Eine Nachfrage noch zu diesen 90.000. Gibt es da irgendwelche Hinweise auf illegale Schleuseraktivitäten?
Ja, also wie Sie wissen, findet ja immer, bevor ein Asylverfahren in die entscheidungsreife Phase geht, ein persönlicher Kontakt statt, in dem auch natürlich gefragt wird über Reisewege und Ähnliches. Selbstverständlich gibt es allerdings keinen Verwaltungsvollzug, der die Betroffenen dazu verpflichtet, entsprechende Angaben auch wirklich und wahrheitsgemäß zu machen, sondern das beruht weitestgehend auf Freiwilligkeit, sodass wir erkennen, und das ist ja auch kein Geheimnis, dass die Hauptmigrationsroute derzeit nach Europa die sogenannte zentralmediterrane Route ist, also von Afrika nach Italien. Das ist ja auch in anderen Zusammenhängen aktuell und auch in der Vergangenheit Grundlage für eine Reihe von Diskussionen gewesen. Daneben gibt es aber durchaus auch Migrationsbewegungen, die man feststellen kann, insbesondere auch internationale Flüchtlingsorganisationen feststellen, über die sogenannte Westbalkanroute, die insgesamt natürlich in dem Ausmaße keinerlei Rolle mehr spielt, wie sie das 2015, 2016 gespielt hat. Da dort aber, wie Sie auch wissen, eine Reihe von Anrainerstaaten ja sehr stark ihre jeweiligen nationalen Grenzen schützen, gibt es gewisse Indizien, dass gerade auf dieser Route erfolgreiches Wandern durch die verschiedenen Länder häufig jedenfalls auch auf Unterstützung von bestimmten Schlepperorganisationen zurückzuführen ist. Aber eine klare Zahl oder eine Größenordnung kann ich Ihnen nicht nennen. Ich kann Ihnen sozusagen nur diese Erfahrungsberichte nennen und eine gewisse Plausibilitätsbetrachtung anstellen, die gerade auf der westlichen Balkanroute eben so ausfällt, wie gerade formuliert.
Herr Kollege?
Ein anderes Thema.
Nein, wir bleiben noch mal bei diesem Komplex. Frau Kollegin? Auch ein anderes Thema, dann Herr Wackert aber dazu.
Nein.
Auch nicht? Gab es noch Fragen zu diesem Komplex? Herr Jung.
Ja, zum Thema Flüchtlinge und zentralmediterrane Route. Herr Schäfer, die EU hat jetzt die Ausfuhr von Schlauchbooten und Außenbordmotoren nach Libyen verboten, beziehungsweise eingeschränkt. Darauf hätten sich die Außenminister geeinigt. Hat sich Herr Gabriel, also war das eine Idee von Herrn Gabriel? Hat er dem zugestimmt? Und wie kommt man auf diese Idee? Wird man als nächstes eventuell Rettungsringe verbieten oder die Ausfuhr von Rettungsringen oder Schwimmflügeln?
Herr Gabriel war im Urlaub und die Bundesregierung ist deshalb von jemand anders vertreten worden. Dass die Bundesregierung dieser Entscheidung der Europäischen Union zugestimmt hat, lässt annehmen, dass die Bundesregierung mit ihr einverstanden gewesen ist.
Ja, warum? Ich meine, das macht jetzt die Überfahrt für Flüchtlinge noch schwieriger, noch gefährlicher. Jetzt müssen die Flüchtlinge, wenn man mit Entwicklungshelfern und Menschen in Libyen spricht, auf noch klapprige...
Bin ich ganz sicher, Herr Jung, ob überhaupt ein Schlauchboot ein geeignetes Verkehrsmittel ist, um unter normalen Umständen das Mittelmeer zu überqueren. Und alles, was wir tun mit der Operation Sophia, mit den Aktivitäten der NATO, auch manches andere mehr, dient dem Ziel, die Schleuserkriminalität zu verhindern, zu verringern und auszutrocknen. Und dass Schlauchboote von Schleuserkriminellen missbraucht werden, um armen Teufeln, die es durch Libyen geschafft haben, auf Seelenverkäufern ihr Leben erneut auf dem Mittelmeer zu riskieren, ist nicht im Interesse Europas, glaube ich, und entspricht auch nicht europäischen Werten. Und deshalb ist es gut, so finde ich jedenfalls, dass wir mit den Mitteln, die wir zur Hand haben, so auch diesen, einen Beitrag dazu leisten, dass das nicht weiter geschehen kann.
Letzter Zusatz dazu.
Gibt es Transportmittel für Flüchtlinge in Libyen, die EU anständig findet, also wenn es nicht Schleuserboote sein sollen?
Wir glauben einfach, dass der Weg, den diese Menschen den diese Menschen da gehen, nicht der richtige ist. Und wir wollen sie davon abhalten, ihr Leben zu riskieren. Wir haben im Laufe des Jahres gesehen, wie viele Hunderte, Jahrtausende Menschen auch bei dem Gebrauch von Schlauchbooten ums Leben gekommen sind. Und das ist, ja, vielleicht dieses Leben zu verlieren, ist sozusagen der eklatanteste Verstoß gegen die eigene Würde und gegen die eigenen Rechte, die man hat. Und alles, was wir tun können, um das zu verhindern, das wollen wir tun. Und das ist vielleicht ein kleiner Beitrag dazu, über den Sie lachen mögen, aber gleichwohl ein Beitrag, den die Bundesregierung ausdrücklich unterstützt.
Herr Kollege, bitte.
Lepja, polnische Nachrichtenagentur. Herr Seibert, die Bundeskanzlerin hat gestern 45 Minuten mit dem polnischen Präsidenten Duda telefoniert. Könnten Sie etwas zu den Inhalten dieses Gesprächs sagen, vor allem ob dabei auch über die umstrittene Justizreform in Polen gesprochen wurde?
Ja, Herr Lepjasz, ich kann bestätigen, dass die Bundeskanzlerin gestern mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda telefoniert hat. Bei dem Gespräch ging es im Wesentlichen um die Themen G20-Gipfel, um den Besuch des US-Präsidenten in Warschau und es ging auch um Rechtsstaatfragen.
Zusatz gerne.
Der natürliche, gewöhnliche Partner für die Bundeskanzlerin in Polen ist die Regierungschefin Szydło. Was war der Grund, dass die Bundeskanzlerin den Präsidenten angerufen hat?
Naja, Sie wissen, dass in Sachen der Außenpolitik der polnische Präsident auch immer wieder mehr ist als nur ein Repräsentant seines Staates, dass er da auch eine Rolle hat. Deswegen hat es immer wieder Gespräche der Bundeskanzlerin mit Präsident Duda gegeben und immer wieder Gespräche mit Ministerpräsidentin Szydło.
Letzter Zusatz. Sie haben sich schon am Montag über die Lage in Polen geäußert. Hat sich seit dem Tag etwas geändert in Ihrer Einschätzung der Ereignisse in Polen?
Naja, wir haben am Montag, und das hat sich natürlich nicht verändert, gesagt, dass wir dieses gesamte Vorhaben zur Reform des Justizwesens in Polen, dass wir auch die Proteste der polnischen Zivilgesellschaft, die ja andauern, mit großer Aufmerksamkeit verfolgen. Und dass wir es richtig finden, dass die EU-Kommission in ihren Dialog, den sie mit der polnischen Regierung führt, genau diese aktuellen Fragen auch einbezieht, weil es natürlich Fragen sind, die sehr grundsätzlich in Richtung Gewaltenteilung, in Richtung unabhängige Judikative gehen. Und das wiederum sind aus unserer Sicht ganz klar Merkmale eines funktionierenden Rechtsstaats. Ich sage noch einmal, die Bundeskanzlerin hat, als sie das letzte Mal in Warschau war, als sie Frau Szydło in Hannover traf, nämlich anlässlich der Hannover-Messe im April, hat sie gesagt, aus der Zeit der Solidarność wissen wir, wie wichtig plurale Gesellschaften sind, wie wichtig eine unabhängige Justiz und unabhängige Medien sind, denn das damals hat alles gefehlt.
Herr Kollege, dazu.
Ja, Herr Seibert, als die Bundeskanzlerin und der Präsident über die Justizfragen gesprochen haben, hat sich die Kanzlerin besorgt gezeigt über die Lage in Polen.
Ich zitiere jetzt nicht aus einem vertraulichen Gespräch, was die Bundeskanzlerin geführt hat, aber wir geben ja hier nun schon zum wiederholten Male zu Protokoll, dass wir das sehr aufmerksam verfolgen, was da stattfindet und dass wir es richtig finden, auch notwendig finden, dass die Europäische Kommission über diese Vorgänge ebenso mit der polnischen Regierung spricht, wie sie das über andere rechtsstaatliche Fragen in den letzten Monaten getan hat. Und im Übrigen, ja.
Entschuldigung. Ja. Eine kurze Zusatzfrage, wer hat wen gestern angerufen?
Also, eine der beliebtesten Fragen, die ich immer damit beantworte, wahrheitsgemäß, dass solche Gespräche auf gegenseitige Verständigung hin zustande kommen.
Frau Kollege, mit einem neuen Thema, bitte.
Gabi Sajons, Reuters TV. Ich habe eine Frage, auf deren Beantwortung meine israelischen Kollegen dringend warten. Es geht um ThyssenKrupp. Es gibt in Israel gerade einen Korruptionsskandal. Was hat es für Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft? Und was hat es für Auswirkungen auf die deutsch-israelischen Beziehungen?
Wenn Sie mal mit der Wirtschaft anfangen, aber
Also ich kann die Frage in dieser Form schwer in dieser Pauschalität beantworten. Die Korruptionsvorwürfe sind zunächst in Israel, müssen dort natürlich ermittelt und aufgeklärt werden. Deshalb kann ich jetzt hier nicht über etwaige Auswirkungen spekulieren.
Ja, ich kann dem auch nichts hinzufügen. Wir kennen die Presseberichterstattung, wir kennen die Korruptionsvorwürfe, die da beschrieben werden und die möglichen Auswirkungen in Israel. Das ist aus unserer Sicht natürlich eine innere Angelegenheit Israels, die wir als Bundesregierung hier nicht bewerten. Und zum grundsätzlichen Thema der Rüstungsexporte nach Israel ist an dieser Stelle schon oft berichtet worden. Da gibt es keinen neuen Sachstand.
Herr Jung dazu?
Es gibt Berichte, dass die Bundesregierung die unterschriftsreife Absichtserklärung für den Verkauf von drei atomwaffenfähigen U-Booten an Israel vorerst gestoppt hat. Stimmt das?
Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass ein Regierungsabkommen über eine finanzielle Unterstützung für die Beschaffung von drei weiteren U-Booten noch nicht unterzeichnet ist. Es steht kein Unterzeichnungstermin derzeit an.
Das heißt, es ist ja im Raum, dass ein Drittel der Kosten für die drei U-Boote von der Bundesregierung und von Deutschland getragen werden. Es geht nur um den deutschen Anteil, nicht um den Verkauf an sich der drei U-Boote, korrekt?
Ich habe mich jetzt so geäußert, wie ich mich geäußert habe.
Dann Herr Wagner mit einem neuen Thema.
Ja, ans Verteidigungsministerium. Es geht um den Korvettenkauf, Korvettenauftrag. Das Kartellamt hat da ja seine Bedenken sozusagen aufgegeben. Ich habe einfach eine Frage zum weiteren Verfahren. Es gibt da ja noch die Einrede von German Naval Yards. Wenn die jetzt auch weg ist, ist dann sozusagen der Weg endgültig frei? Ist dann sozusagen das Geschäft rechtskräftig? Und ich nehme an, dass die dann auch ihre, das wäre die nächste Frage, Klage von dem OLG Düsseldorf zurücknehmen.
Wessen Klage meinen Sie, wenn ich da kurz...
Soweit ich weiß, hat auch das Verteidigungsministerium vom Oberlandesgericht Düsseldorf, Oberverwaltungsgericht, glaube ich, ist es, Düsseldorf auch in diesem Zusammenhang eine Beschwerde eingelegt.
Ich kann damit jetzt nichts anfangen. Ich glaube, das hat damit nichts zu tun, wäre jetzt mein Best Guess. Jetzt im Moment, ich kann grundsätzlich dazu sagen, zu der Verlautbarung des Bundeskartellamtes, dass man keine Einwände hat gegen diese geplante Zusammenarbeit zwischen den Werften, die sich um diesen Auftrag bemühen, dass das eine gute Nachricht ist, aus Sicht der Bundeswehr, aus Sicht der Marine, die dringend darauf angewiesen ist, zeitig neue Schiffe zu bekommen. Was jetzt erstmal ansteht, ist eine baldige Einigung der beteiligten Firmen, die ja auch nochmal genau auf einen Nenner kommen müssen. Das ist das und weiter möchte ich jetzt hier an der Stelle gar nicht irgendwie darüber spekulieren, wie es dann irgendwie weitergeht. Das sieht jetzt erstmal gut aus in dem Verfahren. Das sah aber vorher auch schon gut aus und dann hat es nochmal Zwischenschritte gegeben. Wir gehen davon aus, dass jetzt wichtige Entscheidungen damit getroffen worden sind. Wie sich die Firmen jetzt im Einzelnen verhalten, wie die jetzt damit umgehen, bitte ich Sie einfach, das die Firmen zu fragen. Von der Seite der Bundesregierung ist die Position klar. Der Vertrag ist irgendwie vorverhandelt. Wenn auf der anderen Seite jetzt alle einverstanden sind und sich auch sozusagen rechtlich da keine weiteren Hindernisse auftun oder von den Firmen in den Weg geschoben werden, dann kann das jetzt alles vorwärts gehen. Aber das liegt jetzt nicht allein im Belieben des Verteidigungsministeriums.
Dann Herr Mayer nochmal bitte mit einem neuen Thema.
Genau, das geht, glaube ich, relativ schnell. Ich habe eine Frage ans BMI, und zwar nach der Lektüre einer parlamentarischen Anfrage zum Nationalen Waffenregister, in dem die Rede davon ist, dass Stand Ende Mai 2017 17.174 Waffen und Waffenteile den Status abhanden gekommen haben. Können Sie aus der Hüfte sagen, was das bedeutet, abhanden gekommen, wie das definiert ist, nach welchen Maßstäben das festgelegt wird?
Nee, muss ich zugeben, da wischen Sie mich völlig auf den falschen Fuß, müsste ich in der Fachabteilung nachfragen, ob wir dafür einen Erklärungsansatz haben und gegebenenfalls gerne auch über den großen Verteiler nachreichen.
Herr Jung mit einem neuen Thema.
Herr Schäfer, es gibt Berichte, dass irakische Soldaten in Mosul mehrere junge Frauen europäischer Herkunft gefasst haben. Unter anderem soll es da um eine deutsche, also 16-jährige Deutsche aus Sachsen sich handeln, eine Linda. Können Sie die Berichte bestätigen? Weiß die Bundesregierung irgendwas davon?
Na, wir kennen diese Berichte natürlich. Wir sind auch mit den zuständigen Stellen der irakischen Regierung und der irakischen Sicherheitsbehörden dazu im Kontakt. Es ist leider hier und jetzt noch zu früh, Ihnen dazu etwas Definitives zu sagen. Jedenfalls, wenn es dort deutsche Staatsangehörige Frauen geben sollte, haben wir mit denen, soweit ich das verstehe, noch keinen Kontakt gehabt. Selbstverständlich bemühen wir uns unter Hochdruck darum, das aufzuklären, die Umstände, unter denen sich diese deutschen Frauen da womöglich befinden, sind sicherlich nicht sehr erbaulich. Und deshalb ist das wichtig, dass wir schnell Gewissheit darüber erlangen, was jetzt wirklich ist und uns nicht im Bereich der Spekulation und der Gerüchte bewegen.
Ich weiß, Hypothesen mögen Sie nicht oder hypothetische Fragen, aber was wäre, wenn es deutsche junge Frauen in irakischer Gefangenschaft gäbe? Spielen wir dann dieses türkische Spiel mit konsularischer Betreuung oder werden die denn ausgeliefert? Kommen die zurück?
Wir werden unter den jeweils obwaltenden Umständen uns wirklich sehr, sehr anstrengen, das Beste zu tun, was wir für diese Deutschen tun können. Und dabei müssen wir natürlich in Rechnung stellen und in Rede stellen, das, was ihnen gegebenenfalls zur Last gelegt wird. Das weiß ich nicht, ob es so etwas geben sollte. Welchen Willen diese deutschen Staatsangehörigen selber haben, was sie denn machen wollen. Vielleicht wollen sie ja gar nicht nach Deutschland zurück. Sagen, in dieser immer schwierigen politischen, konsularischen, menschlichen, humanitären Gemengelage versuchen wir das Beste für die Deutschen herauszubekommen.
Ein Nachtrag aus dem Verteidigungsministerium.
Ja, nochmal zu Ihrer Frage, wie das irgendwie weitergeht. Die Kollegen, die sich da jetzt rechtlich gut auskennen, haben gesagt, es gibt in der Tat eine Beschwerde, die wir eingelegt haben vor dem OLG Düsseldorf. Diese wird nichtig, wenn die Werft, die originär gerügt hatte, ihre Rüge zurückzieht. Das heißt also, der Ball liegt jetzt erstmal bei den Firmen, wie ich gesagt habe, und dann wird unser eigenes Vorgehen nichtig.
Also wenn German Naval Yard zurückzieht, dann lassen Sie auch Ihre Beschwerde, Ihre Klage da fallen.
Ja, die wird dann gegenstandslos. Also das heißt, da müssen wir nicht weiter was tun, sondern...
Sie hatten noch eine Frage.
Ja, war eigentlich auch noch zum Thema Mosul, hat sie teilweise jetzt erledigt, aber doch nochmal eine Nachfrage im Zusammenhang mit sozusagen IS generell. Die Eroberung von Mosul und der Druck auf den IS, würde mich mal die Einschätzung von den Sicherheitsbehörden hier in Deutschland interessieren, also sprich das Innenministerium, inwieweit Sie da Auswirkungen sehen, halt dadurch, dass vielleicht eine verstärkte Reisetätigkeit von flüchtigen IS-Kämpfern vielleicht auch nach Deutschland gehen könnte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also grundsätzlich sind solche Entwicklungen selbstverständlich solche, die in den Blick genommen werden müssen, wenn man eine Gefährdungsbewertung insgesamt vornimmt. Auswirkungen beispielsweise bestimmter Gebietsrückeroberungen zulasten des IS können selbstverständlich auch bis hin zu einer möglichen Konsequenz für die Sicherheitslage in Deutschland zu betrachten sein. Ich kann Ihnen jetzt aber nicht davon berichten, dass aktuell die Ereignisse, die Sie ansprechen, oder die Entwicklung vor Ort insgesamt zu einer grundlegende Neubewertung führt der Sicherheitslage. Das liegt schon auch alleine daran, dass wir, also das Phänomen, was Sie konkret ansprechen, sind ja die sogenannten Foreign Fighters, also diejenigen, die aus Europa, aus Deutschland, dem beispielsweise dem Werben des sogenannten Islamischen Staats gefolgt sind und dort
könnten ja auch jetzt Kämpfer aus den Maghreb-Staaten oder anderen Staaten sein, die jetzt in Deutschland
das zukommen. Könnte so sein, selbstverständlich. Es gibt dazu auch im Übrigen eine Reihe von Einlassungen der Chefs der Sicherheitsbehörden, also insbesondere des Präsidenten des BfV und des Präsidenten des BKA zu diesem Gesamtkomplex. Wie wirkt sich das Geschehen vor Ort auf die Sicherheitslage in Deutschland aus? Da wir aber ohnehin ja von einer, wie Sie wissen, sehr ernsten und hohen Bedrohungslage ausgehen, was den islamistischen Terrorismus anbetrifft. Und diese Beurteilung umfasst eben sehr viel verschiedene, sehr unterschiedliche potenzielle Szenarien, die wir in den Blick haben, ist das von Ihnen beschriebene Szenario kein Anlass, jedenfalls diese Gefährdungsbewertung grundsätzlich in Frage zu stellen. Wir gehen nach wie vor von einer hohen Gefährdungsbewertung aus die von Ihnen beschriebene Phänomene selbstverständlich mit umfasst und in den Blick nimmt.
Herr Jung nochmal.
Also habe ich nochmal eine Frage zu den G20 Akkreditierung und dem Entzug. Sie hatten ja auch persönlich mehreren Bundestagsabgeordneten geantwortet und in einer Antwort schreiben Sie, ich zitiere, die Entziehung der Akkreditierung aufgrund von sicherheitsrelevanten Erkenntnissen stellt eine verfassungsmäßige Konkretisierung der Grundrechtsschranken dar. Könnten Sie das mal erläutern? Also was heißt verfassungsmäßige Konkretisierung der Grundrechtsschranken, wenn Sie doch die sicherheitsrelevanten Erkenntnisse uns gar nicht nennen wollen, die gar nicht konkret gemacht werden?
Die Antwort an den Parlamentarier oder die Parlamentarierin, ich weiß es in diesem Zusammenhang nicht, ist so gegeben worden, wie sie juristisch korrekt ist und wie sie auch dem Zusammenhängen entspricht, die an diesem G20-Wochenende sich gezeigt haben. Übrigens haben wir hier darüber bei 3 oder 4 Pressekonferenzen lange und lange berichtet und dem habe ich jetzt hier nichts hinzuzufügen.
Können Sie denn sagen, was Sie konkret mit der Konkretisierung der Grundrechtsschranken meinen? Das ist zwar ein juristischer Begriff, aber das müssen Sie ja erklären können.
Der Widerruf der Akkreditierungen in den beschriebenen Fällen war eine Konkretisierung der Grundrechtsschranken.
Herr Jessen?
Ich habe eine Lernfrage, entweder an Herrn Dr. Dimroth oder Frau Dr. Krüger, weiß ich jetzt nicht. Olaf Scholz hat ja ausgeführt, es habe keine Polizeigewalt gegeben beim G20, das sei ein linker Kampfbegriff. Ist es aber nicht so, und das ist wirklich eine Lernfrage, dass dieser Begriff Polizeigewalt tatsächlich ein Rechtsbegriff ist, der das beschreibt, was unter anderem im Gesetz über den unmittelbaren Zwang bei der Ausübung öffentlicher Gewalt bezeichnet, sodass man eigentlich nicht sagen kann, es habe keine Polizeigewalt gegeben, sondern nur die Frage stellen könne, war diese angemessen oder nicht? Liege ich da richtig?
Tja, ich kann jetzt für Sie wirklich nicht die Worte des ersten Bürgermeisters der Freien und Hansestadt Hamburg interpretieren. Ob er jetzt einen Gewaltbegriff im umgangssprachlichen Sinne gewählt hat, ob er einen Gewaltbegriff im Sinne von Grenz- und Rechtsüberschreitungen durch die im Einsatz befindlichen Sicherheitskräfte gemeint hat, ob er den Gewaltbegriff gemeint hat, wie von Ihnen gerade zitiert, im Sinne des Gesetzes über den unmittelbaren Zwang, das erschließt sich mir selbstverständlich nicht. Woher soll ich das wissen? Deswegen müssten Sie das schon Herrn Scholz fragen, welchen Begriff er hier angewendet hat, welche Begriffsdefinition und welchen Inhalt er hier gemeint hat. Ich weiß es nicht, deswegen kann ich Ihre Frage nicht beantworten. Im Übrigen gilt für die Polizeiseite ohnehin ja immer nach solchen Großeinsätzen, dass eine sehr umfassende, sehr selbstkritische Aufarbeitung eines solchen Großeinsatzgeschehens erfolgen wird, nicht zuletzt im Rahmen der Gremien der Innenministerkonferenz, aber eben auch auf Polizeischiene. Und dieser Prozess wird auch polizeiseitig jetzt beginnen und sicher den Gesamtkomplex und damit auch die hier in Rede stehenden Fragen mit in den Blick nehmen.
Herr Jessen, sprechen Sie auch bitte ins Mikrofon.
Ja, Dankeschön. Gern.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt's keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Das ist so schwierig, wenn man da reinsprechen und da hingucken möchte. Hatte auch ausdrücklich nicht gefragt nach einer Interpretation der Scholz-Äußerung. Mir ging es nur darum klarzustellen, und ich glaube, dem haben Sie nicht widersprochen, dass es den Begriff der Polizeigewalt nicht nur als Kampfbegriff gibt, sondern dass das ein Rechtsbegriff ist, der das beschreibt, was in dem zitierten Gesetz auch niedergelegt wird.
Ja, nur das setzt ja eben voraus, zu wissen, wie Herr Scholz diese Meinung, diesen Begriff verwendet haben will. Das weiß ich nicht. Und deswegen kann ich für Sie leider diese Frage auch auf Nachfrage nicht abschließend beantworten. Ob es diesen Begriff, den Herrn Scholz gemeint hat und das damit von ihm Ausgedrückte an anderer Stelle gibt und damit ausschließlich kein linker Kampfbegriff, so wie Sie sagen, ist, kann ich für Sie nicht abschließend beantworten. Das setzt voraus, zu wissen, was Herr Scholz tatsächlich mit der Verwendung dieses Begriffs gemeint hat. Das ist ja beispielsweise auch die Frage, wie lautete die Frage, auf die er geantwortet hat. Das erschließt sich mir alles nicht. Insofern kann ich für Sie da keine abschließende Antwort anbieten. Der Begriff der Gewalt, beispielsweise in dem von Ihnen genannten Gesetz, spielt dort sicher eine Rolle. Wenn Sie den Nötigungsparagraphen anschauen, spielt da Gewalt eine Rolle. Also ich meine, natürlich gibt es in unserem Rechtssystem den Begriff der Gewalt. Ja, das ist ja gar keine Frage. Aber Was Herr Scholz gemeint hat und ob das an anderer Stelle gesetzlich definiert ist, lässt sich nur dann beantworten, wenn man wüsste, was genau Herr Scholz tatsächlich damit zum Ausdruck bringen wollte. Und das weiß ich nicht.
Mir liegen keine weiteren Fragen vor. Ich wünsche einen guten Restmittwoch. Vielen Dank.